del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Rettig und ich begrüße euch wieder recht herzlich hier aus dem Studio in Aschersleben von Radio Harz-Bürdewelle. Ja, ihr Lieben, ich war für euch unterwegs am 1. Juni. Da ist nämlich nicht nur Kindertag, sondern auch alle zwei Jahre der Patientenkongress, der Deutsche Patientenkongress Depression, der sonst immer in Leipzig stattgefunden hat, aber seit jetzt das zweite Mal in Frankfurt am Main in der Alten Oper. Ja, und beim letzten Mal konnte ich nicht dabei sein, weil meine Lieblingstochter geheiratet hat. Und da war mir doch die Familie wichtiger. Ja, deswegen war das diesmal für mich alles neu. Leipzig kannte ich ja schon. Das war, wie gesagt, jetzt hier der 7. Kongress. Und Frankfurt war wunderschön, die Oper, also genial. Aber man muss sich da auch erstmal zurechtfinden und wie ist die Akustik und. Ja, das sind Eindrücke ohne Ende. Und es war natürlich auch ein Gewaltritt hier von Aschersleben über Kassel noch einen Bekannten abholen für die Technik, dann nach Frankfurt runter, Technikeinweisung. Ja, 24 Stunden war ich am Stück unterwegs, 1000 Kilometer gefahren, ganzen Tag Kongress, ich war platt. Aber es war sehr, sehr interessant, sehr lehrreich. Wie gesagt, die Deutsche Depressionshilfe organisiert ja diesen Kongress und in Unterstützung mit der Deutschen Depressionsliga, die ihr überall bei euch in der Umgebung findet. Schaut einfach mal Depressionsliga, wenn ihr da Interesse habt, Informationen zu bekommen. Wie gesagt, die Deutsche Depressionshilfe auf der offiziellen Seite findet ihr auch ganz, ganz, ganz viele Informationen. Ja, wie gesagt, ich sag meinem Techniker auch nochmal ganz vielen lieben, lieben Dank, Jan-Peter Teichmann, der das sehr, sehr gut gemeistert hat. Ja, eröffnet wurde das Ganze offiziell vom Vorsitzenden Professor Dr. Hegel in Zusammenspiel mit dem Schirmherr, ja, kein geringerer wie der bekannte Harald Schmidt. Und ich habe diesmal auch was total Spannendes erfahren. Wie gesagt, Professor Hegel sagte dann, wie das alles so anfing. Der hat sich damals gesagt, wir müssen was tun und hat da irgendwie, ist er auf Harald Schmidt gekommen, hat dem da was geschrieben und der antwortete, ja, machen wir. Dann haben die sich getroffen und sagte, ja, wir müssen mal gucken, wo wir Geld herholen. Und dann hat auch wirklich Harald Schmidt sein Portemonnaie aufgemacht und hat gesagt, wir brauchen. Also das hat mich nochmal so richtig schön berührt. Und vor ein paar Jahren war ja dann auch die Frage, mal bei einer Pressekonferenz dort beim Kongress vom MDR, ob denn Herr Schmidt auch Depressionen hat. Sagt er nein. Ja, warum macht er das? Sagt er ja, weil er es wichtig findet und gerade so in der Künstlerbranche, in der Musikbranche, wir sehen ja immer nur, dass die Momentaufnahme, was jetzt auf der Bühne ist oder was präsent ist, aber das, was sich so hintenrum abspielt, da passieren viele Dinge und Harald Schmidt hat da einfach gesehen, okay, wahrscheinlich in seinem Umfeld, viele leiden drunter und hat gesagt, nee, finde ich wichtig, finde ich gut und so ist das ja zustande gekommen und mittlerweile ist da ja auch riesengroß was entstanden. Wie gesagt, die Deutsche Depressionsliga, mein Freund der Pressebeauftragte Armin Röse, der hat es mal wieder übertrieben. Ich sage, du bist im Urlaub, sagte, ich bin gerade erst hier gekommen, ich habe noch einen Jetlag. Aber der hat sich gut geschlagen. Und da sind ja die Schirmherren kein geringer als Thorsten Sträter und die Sängerin Marie-Luise Gunst. Ja, und es war, wie gesagt, tolle Berichte, tolle Auftritte. Dieses Mal war es ja unter dem Motto gemeinsam statt einsam. Man merkt schon, diesen Slogan, der ist gut gewählt, weil man schon merkt, dass wir eher so Einzelkämpfer werden. Ja, jeder für sich so. So die Gemeinschaft merkt man ja auch, es ist viel Distanz da. Es ist sehr, sehr schade. Und gerade wenn man so im Betroffenheit ist, ist es schon auch umso wichtiger, sich dann auch mit Menschen zu umgeben, einfach rauszugehen. Und deswegen finde ich diesen Slogan total interessant. Es gab auch einen Wettbewerb, einen Medienwettbewerb, und da müsst ihr mal auf die Seite schauen von der Deutschen Depressionshilfe. Total genial, es war so ein Poster, war ein Bild in einer U-Bahn oder S-Bahn, wie auch immer. Und vorne sitzt einer, der ist so kriescremig, guckt so verbittert. Und hinten ist so ein Pärchen, also Mann, Frau, und er lacht. Und es steht da, Steffen hat Depression, vorne bei diesem Herrn, der mit dem finsteren Gesicht. Und dann man geguckt so und hängt erstmal so fest und sagt, ja, so stelle ich mir das vor. Und hinten steht nochmal so versetzt, geniale Fotoaufnahme, das ist Steffen. Das ist nämlich der, der lacht. Ja, also nicht immer, also ein Depressiver oder also ein Mensch mit Depressionen hat nicht, schaut nicht immer finster, der kann auch mal lachen. Ja, also das fand ich so total genial. Auch im Hintergrund, man sieht es keinem an. Ja, und irgendwie in den Social Medien sich da so zu unterhalten, ich glaube, da kriegt man auch meines Erachtens kein vernünftiges Gespräch mehr hin. Also ich bin ja auch eher so ein Freund von Direktkontakten. Ja, wie gesagt, wir haben euch jetzt ein bisschen was zusammengeschnitten. Und wie gesagt, auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe sind auch nochmal sehr, sehr viele Impressionen, Filmaufnahmen. Und da kann man auch nochmal, was ich euch empfehle, reinhören. Ja, ich würde sagen, wir lassen mal ablaufen.
Herzlich willkommen zum 10. Deutschen Patientenkongress Depression. Viele waren vielleicht schon mal da gewesen. Vielleicht mal die Hand heben, wer schon mal auf dem Patientenkongress gewesen ist. Viele, aber ich denke, viele auch nicht. Und deswegen ganz kurz nochmal, wie kam es dazu? Eigentlich kam die Idee für einen Patientenkongress von den Betroffenen selber im Rahmen des Diskussionsforums Depression. Werden einige von Ihnen sicherlich kennen. Das wurde ja aufgebaut und moderiert von Dr. Nico Niedermeier. Hier sitzt er, vielleicht magst du mal aufstehen, Nico. Und da kam die Idee auf, warum machen wir nicht mal einen Kongress für die Patienten? Und das haben wir aufgegriffen. Und das ist jetzt eine tolle Erfolgsgeschichte eigentlich geworden. Wir waren Wochen schon ausverkauft, 1200 Plätze sind hier zu vergeben gewesen. Das Ziel ist immer gewesen, zum einen völlig zugeschnitten auf die Patienten, wissenschaftlich fundierte Informationen zu geben, aber auch viele andere Aspekte, andere Perspektiven von Seiten der Betroffenen selber, Angehöriger hier zu präsentieren und vorzutragen. Es ist auch sehr wichtig, dass es eine Plattform ist für den Austausch untereinander. Es haben viele Teilnehmer immer gesagt, dass das für sie sehr, sehr wertvoll gewesen ist, dass sie mit anderen ins Gespräch gekommen sind. Und vor allem man sieht, man ist nicht alleine mit dieser merkwürdigen, schweren Erkrankung. Und ein Anliegen, das wir immer auch haben, ist, Menschen mit Depression eine laute Stimme zu geben. Und wenn man hier in den Saal sieht, dann denke ich, wird es auch diesmal wieder gelingen. Es gibt vieles Neues und ich übergebe jetzt mal an Susanne Beilhaft, Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich habe mich selber vorgestellt, mein Name ist Uli Heger, ich bin Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und ja, habe auch eine Professur in Frankfurt für Psychiatrie. Aber jetzt Susanne.
Ja, vielen Dank. Ich will nur ganz kurz noch ein paar Tipps geben für heute, damit wir das nicht so lang halten. Wir sind ja noch mal ein paar mehr Teilnehmer in diesem Jahr erfreulicherweise, deswegen gibt es etwas Neues, wenn jemand eine kleine Rückzugsmöglichkeit braucht. Und zwar gibt es dieses Jahr den Raum der Ruhe, den finden Sie im Schumann-Salon auf der linken Hausseite. Und Sie haben alle das Programmheft, da ist ein Lageplan, da können Sie sich orientieren. Das ist ab sofort geöffnet, einfach einen Moment zurückziehen, wenn man das braucht. Und da gibt es auch in diesem Jahr die sogenannte mentale Tankstelle, so nennen wir das. Das ist ein Service der Otto Weisheim Stiftung. Da kann man sich ein bisschen digital Entspannungsübungen auch selber ziehen. Also herzliche Einladung, dort vorbeizuschauen. Meine Rolle ist jetzt noch ganz kurz Danke zu sagen. Das macht man eigentlich am Schluss, aber wir machen es jetzt schnell am Anfang. Danke vor allem unseren Förderern. Ohne die wäre dieser Tag nicht möglich. Ich glaube, ich muss mich mal. Aber ich möchte auch die vielen helfenden Hände nicht sozusagen ungenannt wissen. Wir haben so viele Ehrenamtliche heute, die mit unseren beiden Teams das hier alles organisiert haben. Und vielen herzlichen Dank auch unseren Referenten und Moderatoren, die alle heute ohne Honorar, also ehrenamtlich, für uns gemeinsam hier sind. Uli Heger hat es schon angedeutet, wir organisieren das heute wirklich aus der fachlich-medizinischen Expertise. Wir organisieren das heute mit der bundesweiten Patienteninitiative der Deutschen Depressionsliga. Und die Vorstandsvorsitzende Waltraud Rinke ist hier. Waltraud, was habt ihr heute mitgebracht?
Ja, danke Susanne. Erst einmal herzlich willkommen auch von mir beim 7. Patientenkongress hier in Frankfurt. Wir vom Vorstand der DDL und unserer ganzen Ehrenamtlichen, wir freuen uns wie Bolle, dass der Saal ausverkauft ist wieder und dass es so schnell ging. Also herzlichen Dank an Sie, an euch alle, dass ihr hierher gekommen seid, um diesem Motto gemeinsam statt einsam wirklich auch mit Leben erfüllen könnt. Keine Angst, heuer irritiere ich nicht so mit 22 Sekunden Schweigen wie vor 2 Jahren. Wir haben die Petition an die Bundesregierung übergeben. Nach knapp 2 Jahren wurde sie endlich im Bundestag angenommen und wird behandelt. Und jetzt ist es an Karl Lauterbach, unserem Bundesgesundheitsminister, dafür zu sorgen, dass die im Koalitionsvertrag gemachten Versprechungen zur Verbesserung der Situation psychisch Erkrankter auch tatsächlich verwirklicht werden. Ja, was bringt die DDL Neues mit? Die DDL bringt zum einen heuer ein Traffic Recording mit. Sie sehen da oben ein Flipchart, da steht Anna-Karina Birkenstock. Sie wird alles, was heute so geschieht, zeichnerisch festhalten, damit wir es immer wieder weiter verfolgen können. Herzlich willkommen. Wir haben noch weiteres Neues. Wir haben heuer zum ersten Mal 2 Gebärdendolmetscherinnen, die das, was gesagt wird, in Gebärdensprache übersetzen. Frau Voss. Auch an Sie beide. Psychiatrie ist triologische Psychiatrie oder sie ist keine Psychiatrie. Dieses Zitat von Dr. Margret Osterfeld, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und gleichzeitig Psychiatrie erfahren als Betroffene, möchte ich an den Anfang stellen meiner Rede. Denn es passt wunderbar zu unserem Motto gemeinsam statt einsam. Nur wenn wir Betroffene, Angehörige und Therapierende gemeinsam an einem Strang ziehen, kann Therapie gelingen. Allein auf uns Betroffene gestellt, wäre es ein schier unüberwindlicher Weg zur Genesung. Aber ohne die Mitarbeit von uns Betroffenen würde auch jeder noch so gute Therapierende kläglich scheitern. Und ein unterstützendes und nicht verurteilendes Umfeld ist wirklich ein absolut bereicherndes Geschenk für Betroffene. Gemeinsam statt einsam. Wir sind viele. Viele, die eine Krankheit haben, die andere oft nicht erkennen und uns anmerken. Wir sind viele, die sich täglich durch den Alltag kämpfen. Viele, die vielleicht belastet sind durch Pflege erkrankter Familienmitglieder, Freunde oder auch Kollegen. Viele, die Einschränkungen erleben, die nicht ernst genommen werden, die lange, lange auf Hilfe warten. 22 Wochen. Monate, bis es besser wird, manchmal Jahre. Und manche von uns begleitet die Krankheit ein Leben lang. Wir sind viele, aber wir sind in und mit dem nicht allein. Gemeinsam statt einsam bedeutet auch, zusammen etwas zu bewegen, als große Gruppe lauter zu sein, als ein einzelner Mensch es vermag und damit mehr Gehör zu finden. Aufmerksam zu machen auf unsere Bedürfnisse, auf Stolpersteine, Notwendigkeiten und Schieflagen. Gemeinsam statt einsam bedeutet für uns vor allem, es ist wichtig, dass wir Betroffenen dabei sind, dass wir mitreden und beraten, wenn es um politische Entscheidungen geht, die uns betreffen, dass wir gehört werden in Diskussionen über Therapieformen, dass wir, die wir die Krankheit tagtäglich selbst erleben, und wissen, wie sie sich anfühlt und was sie mit uns macht, in Forschungsgruppen beratend dabei sind, von Anfang an. Dass wir Fragestellungen einbringen können, dass wir Zweifel äußern können und zu Bedenken geben können, einfach weil wir ein gutes Gespür dafür haben, ob eine Maßnahme machbar und erfolgversprechend sein könnte. Auch wenn wir nicht die ForscherInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen sind, also die Fachleute. Wir wissen genau, wie unsere Krankheit tickt. Wir sind auf anderer Ebene unverzichtbar, denn wir sind Experten in eigener Sache. Deshalb plädieren wir dafür, dass gemeinsam statt einsam vor allem als Trialog verstanden wird. Wir freuen uns, dass wir in vielen Bereichen bereits jetzt mit am Tisch sitzen und wünschen uns weiter viele Rückmeldungen wie diese, die uns eine Forschungsgruppe nach unserer Sitzungsteilnahme als betroffenen Experten gegeben hat. Es war gut, dass Sie da waren. Sie haben uns an so vielen Punkten Dinge aufgezeigt, an die wir gar nicht gedacht hätten. Danke dafür. Wir finden, es sollten immer mehr Betroffene mit einbezogen werden. Es war sehr bereichernd. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte auch ich nochmal Danke sagen an unsere Förder, an die Dame, an alle, die hier wirklich in den letzten Tagen und Monaten mitgearbeitet haben. Und ein ganz besonderes Dankeschön an Alex, Christine, Mechthild und Janine mit ihren Teams. Die haben wirklich in den letzten Monaten alles gegeben und es wurde ein toller Tag. Allen gemeinsam einfach einen interessanten, tollen Tag.
Ja, das war sozusagen die etwas ernste Lektüre von dem Ganzen. Aber ich hatte vor vielen Jahren mal eine gute Idee.
eine wirklich gute Idee und habe gedacht, ich muss, wir brauchen einen guten Moderator und warum? Wir brauchen einen Schirmherrn für die Stiftung und warum nicht einen Harald Schmitz fragen? Wie kommt man auf den Gedanken Harald Schmitz? Da heißt es halt Birkin Harry und solche Labels. Aber ich habe den Eindruck, es ist ein großer Menschenfreund im Kern, ein sehr humaner Mensch und der wird zunächst mal gar nicht mit der Person in Verbindung gebracht, was mir auch günstig erschien, dass jemand sozusagen von außen dieses Thema mit unterstützt. Ich habe mit Herrn Schmidt angeschrieben, ich glaube, es war eine Mail ganz einfach und dann kam eine Mail zurück, ja, mache ich und wo treffen wir uns. Und seitdem eigentlich ist diese wunderbare Kooperation hier am Laufen, er unterstützt uns, wir werden alle heute nicht ohne Herrn Schmidt, denn in der Anfangsphase hatten wir kein Geld. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe konnte nicht mal eine Geschäftsführung finanzieren und Herr Schmidt hat sein Geld geöffnet und hat über Jahre hinweg eine ganze Stelle mit eigenem Geld finanziert, was uns erst ermöglicht hat, dann zu wachsen zu einer relativ großen Stiftung, die wir inzwischen geworden sind. Und dass so viele hier sind, das hat eben auch den Grund, dass Herr Harald Schmidt das immer so wunderbar moderiert. Deswegen, Herr Schmidt, bitte auf die Bühne. Ich glaube, hier könnten wir auch ein Fußballstadion spielen.
Übertriebene Verbeugung. Ich spiele zurzeit Operette in Wien und da hat man das übernommen. Bei mir kommt auch noch dazu, dass ich so nach unten applaudiere. Das machen die Sänger für das Orchester. Hier ist gar keins. Ich applaudiere trotzdem. Und Herr Professor, vielleicht darf man in der Pause mal kurz checken, ob das behandelbar ist, wenn man einem Orchester applaudiert, was gar nicht da ist. Mein Hauptgrund, warum ich heute hier bin, ich muss auf die Zeit achten. Ja, es ist ein absolutes Top-Programm. Es ist dicht getaktet mit Vorträgen, mit Gesprächen, TherapeutInnen, Betroffene, männlich, weiblich, diverse. Und ich muss da wirklich drauf achten und ich darf Ihnen jetzt sagen, wir hängen jetzt in der ersten halben Stunde bereits 10 Minuten. Also hängen ist Fachbegriff und wenn der Fernsehunterhaltungssendung die Show zu lange dauert, kommt der Redakteur und sagt, Paul McCartney ist gestrichen. Ja, am Schluss. Das heißt, wenn wir weiterhin so viel Zeit verlieren, kann es sein, dass wir mehrere Nobelpreisträger am Schluss einfach wegschicken müssen. Das können Sie dann aber im Netz nachlesen, was die gesagt hätten. Meine Aufgabe ist jetzt nicht durch sinnlose Silben das noch weiter auszudehnen, sondern das zu straffen. Sie sehen diese Röhren hier an Ihrem Bildschirm. Das sind sogenannte Boomwagons. Ganz wichtig, das hat man mir eingeschärft, die geben Sie bitte in der Pause wieder ab. Ja, ist das da? Wir haben Security, die Sie bis nach Hause verfolgt, wenn Sie die Dinge mitnehmen. Diese Röhren werden wieder abgegeben. Hier am Eingang. Und wir starten, und bei mir sind mit der Augen geschwind, ich dachte, das Motto heißt gemeinsam einsam. Als ich hier hochgeguckt habe, auch dafür bin ich Spezialist, wenn das das Motto wäre. Aber es heißt natürlich gemeinsam statt einsam. Sie können das lesen, für meine trüben Linsen ist es schon ein bisschen zu weit weg. Und wir fangen an, das hat schon Tradition, das ist glaube ich das dritte Mal, dass wir so anfangen. Da werden Sie jetzt mit einer tollen Gruppe aufgefordert, mitzumachen. Herzlich willkommen, Matthias Jacke and Friends. Thank you.
beginnen mal nur mit dem großen, langen Roten und bauen gemeinsam einen schönen Rhythmus auf. Mal schauen. selber überrascht. Der Zahn ist nicht das dritte Mal, das ist das fünfte Mal, dass wir dabei sind. Und es ist für mich eine große Ehre, weil es sehr am Herzen liegt, auch hier mit der Musik so ein wunderbares internationales Sprachbündnis Dinge greifbar zu machen, die ich für absolut essentiell halte, grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Und dass wir irgendwie die Sachen nur gemeinsam machen können, ist ein Teil. Und der zweite Teil ist Wertschätzung. Für mich eines der wichtigsten Themen, dass wir eine Kultur entwickeln, indem wir uns wieder gegenseitig wertschätzen, statt uns zu bewerten, statt zu vergleichen, statt in Konkurrenz zu sein. In der Musik. Gibt es eine ganz starke Metapher, wenn das jetzt hier eine Band wäre, ich sag mal so, eine Lieblingsband, und die würden ihre Musik spielen, wie ihr es vom Streaming kennt, oder vielleicht hat auch jemand noch eine Platte zu Hause, und die spielen es genauso, wie ihr es kennt, dann ist das in der Regel eine gute Performance und findet das ganz okay, aber im Herzen berühren würde uns so ein Konzert nicht. Berühren wird so ein Konzert immer dann, wenn Instrumentalisten aus der Band den Mut aufbringen, hier vorne an die Kante zu gehen und ein Solo zu spielen. Und am besten auch ein Solo, was so ein bisschen aus der Seele, aus dem Herz spricht, nicht irgendwas Repetitives, was jedes Mal gleich spielt, sondern dieser Mensch traut sich was und spielt auf sein Instrument irgendwas, was aus dem Inneren kommt. Und am Ende davon bekommt er oder sie dafür Applaus vom Publikum. Wenn das passiert, dann wächst jemand und sagt, das war so cool. Das mache ich beim nächsten Konzert vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter. Und dann entstehen Dinge, die man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Und ich würde das gerne auch hier im Raum simulieren, indem wir gemeinsam mal kurz ein kleines Solo einstudieren. Es ist sehr, sehr einfach, ein Spiel aus drei Teilen. Ich zeige euch einen Teil nach dem anderen. Dann bauen wir das zusammen und schauen mal, wie sich das anfühlt, wenn wir uns gegenseitig ein Solo vorspielen. Der erste Teil davon. Und ich habe ja keine sechs Extremitäten, deswegen, wenn ich jetzt diesen großen roten Boombecker nehme, dann meine ich euch alle. Und der erste Teil funktioniert so. Präzise rausgehauen. Ich habe vorhin ja die Geschichte erzählt, diese Metapher, wo der Instrumentalist spielt und dann am Ende, wenn er fertig ist, natürlich auch Applaus bekommt vom Publikum. Wenn der Applaus nicht kommt, dann wird dieser Mensch sehr wahrscheinlich frustriert von der Bühne gehen und sagen, ich spiele nie wieder Solo. So, deswegen kommt man das hier auch. Und das simulieren wir, indem wir den Raum kurz mal aufteilen. Und zwar diese Seite machen wir jetzt zu den Performern, die Solisten. Eure Aufgabe ist es jetzt, also ungefähr so ab der Hälfte, damit ihr dieses Movement zu spielen. Eure Aufgabe ist es, das Publikum zu mimen. Das heißt, dass ihr spielt nicht mit, sondern ihr hört denen einfach zu. Und wenn die fertig sind, dann dürft ihr denen einen Applaus dafür spenden. Okay? Performance, Applaus. Dass wir nicht mehr wissen, was es bedeutet, einem Menschen wirklich bedingungslosen Applaus, ich möchte geradezu sagen, bedingungslose Liebe einmal zu schenken. So ein Referenzerlebnis. Ich persönlich glaube, dass wir das nicht mehr erleben als Mensch, von dem Moment an, wo wir sprechen und laufen können. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt ist alles gut. Ja? Da wird alles gewertschätzt, die Eltern feiern einen wie nichts. Wenn man unseren ersten Schritt tut und zum Glück leben wir noch in einer Gesellschaft, in der ein Kind nicht dafür angeschissen wird, dass es nur einen Schritt tut und nicht gleich zwei. So, und danach fängt es an, mit dem Kindergarten dergleichen in die ganze Konkurrenznummer reinzugehen. So, und deswegen war das, was ihr gemacht habt, ein netter Applaus. Aber für das, was die da drüben gespielt haben an Rhythmus und vor allem diese Abschlussklave, dieser dritte Teil, das ist ein südamerikanisches Ding, ist nicht einfach zu spielen, war das jetzt sozusagen nicht angemessen. Nicht genau. Ist aber so, ihr werdet gleich wissen, warum. Denn ich möchte euch als Geschenk für den heutigen Tag mitgeben, was es bedeutet, einmal bedingungslose Anerkennung zu bekommen. Dafür tauschen wir die Gruppe. Das heißt also, ihr werdet jetzt dieses Solo mal spielen und eure Aufgabe wird sein, wenn die fertig sind, den einfach mal aus Spaß, vergesst alles an Logik und ob das Sinn macht oder so, sondern wenn die fertig sind, dann gebt ihr denen den fettesten Applaus, den ihr überhaupt irgendetwas im Leben jemals gegeben habt. Ja? Also ihr macht den da. Vergesst die Abstandsregeln, nehmt den Nachbarn. Nehmt den da. Ja? Es ist relativ einfach. Eure Aufgabe ist es, das Solo zu spielen. Eure Aufgabe ist es, komplett auszutickern. Und du bist fertig. Es geht darum, ein Referenzerlebnis zu schaffen, indem man wieder mal erkennt, wie sich das anfühlt, das Ganze zu machen. Und für die letzten Zweifel im Raum würde ich gerne das Bild zeichnen, wie wenn man in ein Fitnesscenter geht. Ja, also man geht in ein Fitnesscenter und dann, je nachdem, wie man drauf ist, nimmt man irgendwie 5 Kilo oder 10 oder 50 oder 100 Kilo und dann pumpt man halt. Warum? Weil man mit dem Körper im richtigen Leben draußen fitter werden will. Aber nur ein Trottel würde die Gewichte mit raus auf die Straße nehmen. Ja, lässt man den Fitnesscenter, logisch. Ja. Trainingssituation, reales Leben. Das hier ist eine Trainingssituation. Und deswegen probieren wir das mal. Deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr das mitgemacht habt, weil wir merken dann, ach, es tut tatsächlich gut, so einen Applaus zu bekommen. Und was dann draußen passiert, wenn man das runterbricht auf das reale Leben, das müssen wir einfach dann machen. Es ist einfach ein Schlag auf die Schulter, ein guten Morgen, ein Lächeln im Gesicht oder das größte Geschenk, das größte Präsent, was ihr einem anderen Menschen machen könnt, ist, präsent zu sein. Deswegen ist es das gleiche Wort. Jetzt müssen wir eins noch schnell in Ordnung bekommen. Nämlich ihr habt diesen wahnsinnig schönen Applaus gerade jetzt bekommen, aber ihr habt ihn noch nicht bekommen und nicht gegeben. Deswegen, ihr bekommt jetzt für euren schönen Applaus nochmal das zurückgeschenkt. Ihr dürft das Solo des Zeit mal spielen. Ihr dürft diesen Applaus matchen, den ihr gerade bekommen habt. Dann haben wir alles auf sich. Und
Es gibt aber auch chronische Verläufe bei dieser Erkrankung.
Sie hat die Suizidalität als dunklen Begleiter. Die meisten Menschen mit schweren Depressionen haben Suizidgedanken. Und Depression ist auch die häufigste Ursache für Suizide. In Deutschland, aber auch in eigentlich allen Ländern. Wir haben gute Behandlungen, aber sehr häufig suchen die Menschen sich keine Hilfe oder bekommen nicht die richtige Diagnose oder auch nicht die richtige Behandlung. Und deswegen ist es eine Erkrankung, wo man sehr, sehr viel verbessern kann. Und da ist schon viel Gutes passiert in den letzten 20 Jahren. Die Diagnose wird gestellt, so rein formal achtet man auf diese drei Kernsymptome. Fühlen die Menschen permanent erschöpft, haben eine Antriebsstörung. Die Stimmung ist natürlich gedrückt in der Depression, aber das alleine genügt nicht. Und ist eine Unfähigkeit vorhanden, sich über irgendetwas zu freuen. Das ist abgeschaltet, ne, diese Fähigkeit. Und von diesen drei Kernsymptomen müssten mindestens zwei vorhanden sein, über mindestens zwei Wochen. Das ist das Klassifikationssystem ICD-10. Es gibt inzwischen ein neueres, ICD-11. Das schaut ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es sehr, sehr ähnlich. Und dann müssen mindestens zwei weitere Krankheitszeichen dazukommen. Die Menschen haben ein vermindertes Selbstwertgefühl, sie nörgeln an sich herum, sie neigen zu Schuldgefühlen, sie geben nicht anderen die Schuld, der Gesellschaft oder den bösen Kollegen oder wie auch immer, sondern sie werfen sich das alles selber vor. Ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Kollege, ich mache alles falsch. Der Appetit ist meistens gestört mit Gewichtsverlust, weil es einfach nicht schmeckt. Es gibt keinen Appetit. Menschen können sich nicht konzentrieren. Manchmal ist die Sorge, habe ich Alzheimer. Die Dinge erreichen eigentlich, die bleiben auch nicht hängen. Und deswegen haben die Menschen das Gefühl, dass sie sich nichts mehr merken können. Schlafstörungen sind fast immer vorhanden. Die Menschen sind erschöpft, aber nicht schläfrig. Das heißt, sie schlafen nicht leicht ein in der Regel, sondern im Gegenteil. Die sind so angespannt wie von der Prüfung, von der Daueranspannung. Man kommt nicht eben in den Schlaf oder der Schlaf ist auch nicht durchgehend, sondern sie wachen in den frühen Morgenstunden auf und liegen grübelnd im Bett. Ja, natürlich, diese Schuldgefühle sind sehr, sehr typisch für Depressionen. Es gibt keinen Depressiverkrankten, der optimistisch ist, das gibt es nicht, sondern immer ist eigentlich das Gefühl, ich bin in einer Sackgasse, da komme ich nie wieder raus, obwohl es objektiv betrachtet nicht stimmt. Aber wenn man da drin steckt, stellt sich eben diese Hoffnungslosigkeit eigentlich regelmäßig ein. Und das Ganze ist ein so hoher Leidensdruck, dass sehr viele Menschen auch Suizidgedanken entwickeln und eben auch ein hohes Risiko besteht, suizidale Handlungen dann auch tatsächlich zu tun. Deswegen ist Depression eine schwere und eben oft auch lebensbedrohliche Erkrankung. Manchmal steht die Hemmung im Vordergrund, die Menschen sprechen fast nicht mehr, sie ziehen sich von allem zurück. Wenn man mit ihnen redet, ist alles mit leiser Stimme und unmotiviert. Aber manchmal ist auch die Angst im Vordergrund oder die Sorgen vor körperlichen Erkrankungen. Denn wenn man irgendwo ein Zipperlein hat, Rückenschmerzen oder vielleicht ein Tinnitus oder irgendetwas, in der Depression werden diese körperlichen Beschwerden dann ganz intensiv wahrgenommen und rücken in den Vordergrund und werden als Zeichen gesehen, dass alles hoffnungslos ist. Bei wahnhafter Depression sind diese negativen Gedanken so übertrieben, dass jeder sagt, das ist völlig übertrieben. Ein Mensch, die Themen sind schuld. Ich bringe immer das Beispiel von einer Studentin, die einen Lippenstift geklaut hat und vor Jahren ein letztes Gefühl hat, schwerste Schuld auf sich geladen zu haben. Oder Verarmungswahn, dass man als Familienvater das Gefühl hat, man hat was falsch gemacht und die Familie wird jetzt kein Geld mehr haben fürs Heizen und fürs Essen und alles geht den Bach runter. Oder eben die Sorge, dass irgendwie körperlichen Beschwerden sich auswachsen und das Bein abgenommen werden muss oder man querschnittsgelähmt wird, also völlig übertriebene gesundheitliche Ängste. Das sind ganz schwere Erkrankungen, die fast immer stationär behandelt werden müssen. Also wenn Sie einen Angehörigen haben, der so schwere Gedanken hat, da ist in der Regel eine stationäre Behandlung wichtig, weil hier einfach der Leidensdruck ganz extrem ist. Es gibt verschiedene Diagnosen, da gehe ich jetzt auch nicht im Detail groß drauf ein. Wir haben typischerweise eben eine in Episoden verlaufende Erkrankung. Wenn einer eine Episode hat, dann hat er eine Veranlagung. Ohne Veranlagung erkrankt man in der Regel nicht an einer Depression. Selbst wenn das Leben ein ganz guter mitspielt, man wird nicht an einer Depression erkranken. Man ist vielleicht mal verzweifelt, man weint, man ist auch mal kurzfristig hoffnungslos, aber man kriegt keine richtige depressive Erkrankung. Und die Veranlagung ist wichtig. Und deswegen, wenn einer einmal eine Depression hatte, ist es so, dass er meistens im Laufe des Lebens mehrere Episoden bekommt. Häufig hat er auch an diese Menschen auch erkrankte Angehörige, weil diese Veranlagung kann vererbt sein, die kann aber auch erworben sein. Durch Traumatisierungen oder Missbrauchserfahrungen in der frühen Kindheit kann die Veranlagung gelegt werden, aber sehr häufig ist sie auch vererbt. Es gibt eine andere Diagnose, die jetzt eher einen chronischen, nicht ganz so schweren Verlauf hat, das nennt man Dysthymie. Und dann haben wir Menschen, die neben den depressiven Episoden dann plötzlich eine manische Episode bekommen. Das wird bei einigen von Ihnen vermutlich der Fall sein. Und plötzlich ändert sich dann eine Diagnose, das ist dann nicht mehr eine unipolare Depression, wo man nur den Pol Depression hat, sondern es ist dann eine bipolare affektive Störung, also eine manisch-depressive Erkrankung. Und dieses Umkippen, das kann sogar über Nacht passieren. Das macht einen Klick, da ändern sich Prozesse im Gehirn und plötzlich ist der Mensch wieder ausgewechselt und in der Manie. Das ist ja wieder irgendeine Depression, hat man das Gefühl, man kann Bäume ausreißen, man hat tausend Ideen gleichzeitig, man hat auch kein Schlafbedürfnis, man ist voller Energie und auch teilweise Optimismus und man macht viele Fehlhandlungen, ohne dass man irgendeine Krankheitseinsicht in diesem Zustand hat, sodass man da sehr viel Schaden anrichten kann und sein ganzes Leben in ziemliche Unordnung bringen kann, weil in der Manie hat man nicht das Gefühl, man ist selber krank, sondern alle anderen sind viel zu dumm, um zu verstehen, was man gerade für geniale Gedanken und Handlungen vollbringt.
Ja, ihr Lieben, das war schon die erste Stunde. Gleich nach den Nachrichten, nach dem Wetter, hören wir uns wieder. Und bis dahin eine entspannte Zeit.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo, da sind wir wieder zur zweiten Stunde und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Interessantes für euch mitnehmen können. Ja, beziehungsweise ich bin ja auch mal so rumgeschlichen, um mir da so die Eindrücke zu holen von der alten Oper und natürlich von den Ständen, die dort aufgebaut waren, die, wo man sich informieren konnte, wo man ins Gespräch kommen konnte, wo man in Austausch kommen konnte. Man hat alte Bekannte getroffen, wie zum Beispiel Hartmut zeigt Gesicht und. Das war einfach so wirklich neue Dinge, wie zum Beispiel wusste ich auch gar nicht, dass die Deutsche Bahnstiftung, die Bahnhofsmission, jetzt auch ihre Mitarbeiter ausbilden. In so einer Art psychologisches Gespräch, wo man dann halt einfach, die kriegen dann so ein Zertifikat, wo man weiß, oh, da kann ich hingehen, da kann ich mal meiner Seele freien Lauf lassen. Da habe ich meine Visitenkarte abgegeben, die wollen auf mich drauf zukommen oder auf uns drauf zukommen und das auf zum Beispiel dieses Interview freue ich mich schon besonders, weil ich die Idee einfach clever finde. Also ich wusste auch gar nicht, dass man in der Bahnhofsmission auch sowas macht. Das ist auch noch nicht allzu lange. Aber es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Die Krankenkassen waren da und. Wo man halt einfach auch mal aus anderer Sicht sich unterhalten konnte. was im Gespräch mit alten Weggefährten, Gefährtinnen aufgefallen ist, der Trend, die Bereitschaft, ja, oder die Kraft oder auch den Mut, sich als Betroffener irgendwie mit einzubringen, die sinkt, selbst jetzt schon in den Randbezirken von Großstädten. Das finde ich sehr schade, weil ich es selber sehr wichtig finde, einfach auch in Bewegung zu bleiben und nicht aufzugeben, sondern auch Mut zu haben, einfach auch zu sagen, ja, es ist jetzt so, wie es ist, aber es wird ja nicht besser. Ne? Ein Freund von mir, der Lachleo, hat damals gesagt, Thomas, wenn du es schwer nimmst, wird es auch nicht leichter. Ja, hat er ja auch recht. Ja, also man kann nur für sich jetzt was tun und kann einfach auch wirklich vielleicht mal irgendwo sagen, ich komme jetzt einmal die Woche und was weiß ich, putz da oder was weiß ich, was ich mache oder was ich gerade will halt. Ne? Aber wichtig ist, Leute, geht raus. Wie gesagt, das Motto war, gemeinsam statt einsam. Und wo ich schon bei Mut bin, ja, ich habe die Leute von der Mut-Tour getroffen, die ja jetzt auch wieder mit 6 Teams in Deutschland unterwegs sind. Es gibt jetzt auch eine Mut-Tour-Wanderung. Und worauf ich jetzt nochmal hinweisen möchte, auf diesen Mut-Atlas. Die haben die Leute entwickelt. Schaut da mal rein, Mut-Atlas. Da könnt ihr euch selbst eintragen, ihr könnt euch dort melden, wenn ihr Hilfsangebote habt. Ja, und das ist so eine deutschlandweite Karte, wo man bei sich dann in der Umgebung gucken kann, oh, was gibt's denn hier so alles, ja? Und das muss natürlich gefüllt werden mit Inhalten, mit Angeboten. Und das finde ich eine grandiose Idee. Vielleicht klappt's ja, dass ich dies Jahr nochmal ein Stück mitfahre, angemeldet habe ich mich jetzt nochmal. Mal gucken, ob wir es hinbekommen, dass ich einfach mal so ein paar Tage auch auf so einem Tandem bei der Mut-Tour mitfahre, weil ich muss ja mal ein bisschen was tun. Und einmal bin ich ja schon eine Etappe mitgefahren vor ein paar Jahren von Bernburg nach Aschersleben, wo wir dann auch hier im Studio waren. Und ja, aber manchmal braucht man eine größere Herausforderung. Ja, und ich würde sagen, spielen wir weiter ein paar Interviews ab.
Meine kleine Welt bleibt einfach stehen. Weiß nicht mehr, wann es war, doch eigentlich war es mir klar. Mein zweites Licht rief an und lud mich ein zum Tee. Wir haben viel gequatscht und heute auch mal gelacht. Doch es ließ mich nicht mehr gehen. Denn im Leben vor der Sache gebe ich von heute auf morgen. Doch ein Kämpfer steckt tief in mir. Denke mir, vor dir hab ich doch keine Angst. Leg mich mit dir nicht an, sondern nehm mich an die Hand. Wir gehören mal zusammen. Deine Liebe voller Sorge nehm ich von heute auf morgen. Doch ein Kämpfer schlägt tief in mir drin. Ich geb die auf und laufe weiter, denn irgendwann wird's leichter. Auf meinen Scherben bleib ich niemals stehen. Es wird schon irgendwie weitergehen. In einem Leben voller Sorge lebe ich von heute auf morgen. Doch ein Kämpfer steckt tief in mir drin. Ich geb die Augen und laufe weiter, denn irgendwann wird's leichter. Auf meinen Scherben bleib ich niemals stehen. Mein Kämpfer
Kohlensäure. Nun weiß ich das, darf da nicht hingestellt werden. Ja, das ist auch ja ein Symptom dieser Angst, diese Mundtrockenheit, die auch dann beim Singen auch manchmal hinderlich sein kann. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Song, Alles kann passieren. Ich hab mich oft gefragt, wieso, weshalb, warum nichts geht. Nie an mich geglaubt, Zweifel zeigte mir den Weg. Jetzt ist Zeit, die Zeit zu verstehen, dass es auch anders geht. Wie ein Fels, so mächtig und stark im Leben steht. Alles kann passieren, wenn man lernt, sich zu vertrauen, nach vorn zu schauen. Werde riesengroß, werde plötzlich winzig klein.
Ja, bin ich immer noch. Also ich gehöre zu den chronischen.
Ja.
Also wenn zu viele Situationen von außen auf mich reinprasseln, so wie wir wohnen im Haus meiner Eltern, mein Vater ist schwer krank, schon lange, ist ein großer Kämpfer, aber wenn der irgendwas hat, der ist 15 Jahre Dialysepatient schon, dann hat er einen Herzinfarkt gehabt, eine Hirnblutung und so weiter, das ging über Jahre immer, und wenn dann sowas auf mich einprasselt, dann breche ich meistens auch zusammen. Ja.
Das heißt, auch mit Klinikaufenthalten?
Nein, nicht so wenig, ich war noch nie in der Klinik. Mir wurde das immer nahegelegt, aber ich bin so ein Zuhause-Kind und ich habe auch, drei Hunde, an denen ich sehr hänge, und ich habe immer gesagt, nee, ich habe mich immer selber geweigert. Ich habe gesagt, ich kann nicht hier weg. Mhm. Wobei ich manchmal dann denke, dass es vielleicht auch immer besser gewesen wäre, aber ich habe es immer versucht mit Therapien halt.
Ja. Wie ist es dann für dich als Mann und Partner? So eine Situation, siehst du das auch schon wieder, ich sag mal, am Horizont aufziehen, wenn eine neue Episode sich andeutet?
Mittlerweile ist es so, dass wir halt sehr offen miteinander kommunizieren. Das heißt, dass Sonja mir im Hintergrund zu verstehen gibt, dass hier sozusagen die Phase angebrochen ist, und wenn, sag ich mal, sich die Stimmung ändert, bekomme ich von ihr ein Signal, dass ich weiß.
Okay. Ja, Signal, ich sag's.
Ich muss aufpassen.
Sei vorsichtig, was du sagst.
Ja, also, ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für viele Paare. Man muss es wirklich offen kommunizieren. Dann kann auch der Partner darauf eingehen. Man muss auch darüber sprechen, wie der Partner reagieren sollte im besten Falle, weil anfangs habe ich auch den Fehler gemacht und habe es ein bisschen runtergespielt. Aber in dem Moment, wo man richtig offen darüber spricht und ich mittlerweile auch weiß, wie ich optimal reagiere, wenn wieder so eine Phase ist, dann funktioniert es wunderbar.
Ja, ich habe ihm irgendwann mal gesagt, dass so diese klugen Sprüche, dass er bei mir da also absolut an der falschen Adresse ist. Ja. Wenn dann so kommt, so ich kann wieder mal nicht schlafen, dass ich nur noch bei diesen Schlafstörungen und so sind. Und dann sage ich, ah ja, mir geht schon wieder alles durch den Kopf, was wir diese Woche und nächsten Tag und so. Und dann sagt er dann, wenn ich mich wieder ins Bett lege, so, jetzt denk doch einfach mal an was Schönes. Habe ich wortwörtlich gesagt, du Arsch. Ich weiß ja, dass er nicht mehr gemein, aber...
Was soll er auch sonst machen? Ist das, Herr Hänger, eine klassische Situation, die man dann in ein paar Situationen erlebt und geschildert bekommt?
Ja, klar. Am Anfang versteht man nicht, was ist eigentlich los. Man kann es nicht einordnen und denkt, das muss doch möglich sein, mal mit mir rauszugehen zum Beispiel, und man versteht es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren über die Erkrankung. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man mal sagt, wenn du mal was Schönes, ich finde, da macht man keine Großzüge. Aber wenn man merkt, der Betroffene kann das nicht, ja, dass man einfach das versteht, nicht ärgerlich wird und denkt, der
macht. Wo ich dann erkrankt bin, warum habe ich das und warum ist die Therapeutin? Also, das war.
Wie schnell hat man dann auch darauf aufmerksam gemacht, zu Beginn, als es losging?
Wenn ich mich da recht dran zurückerinnern, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also damals war es mein Arzt, der mich dann aus dem Berufsleben gesagt, also ich habe bis zum letzten gewartet, der hat eigentlich vorher schon gesagt, man muss das raus da. Und da wollte ich auch noch was sagen, also man, wo sie sagt, man soll dann auch nicht über Kündigung nachdenken in der Depression, das wurde mir abgenommen, weil mein Chef mich nach 15 Jahren dann gekündigt hat in meiner Krankheit.
Tatsächlich?
Ja. Und ich habe immer gedacht, das geht nicht, das darf man nicht,
ja,
das darf man wohl. Ja, er hat dann gesagt, ja, so wichtig ist die Stelle ja nicht, die sie hat.
Ja.
Sie wurde natürlich dann wieder besetzt nach einem Jahr oder so. Ne? Aber ich
er hat das als Kündigungsgrund angegeben?
Nein, hat er nicht. Er hat dann, ich durfte ja auch weiterhin Musik machen, also ja. Das war ja auch alles abgeklärt zu meinen Ärzten, weil mich das ja auch unterstützte in meiner Depression. Und er hat dann mich fristlos kündigen wollen, weil ich halt Auftritte gemacht habe. Und naja, ich habe mir dann einen Anwalt genommen, obwohl, wie gesagt, ich war so am Boden, aber alle haben gesagt, nimm deine letzten Kräfte, kämpf dagegen an, dass du nicht nachher noch das Gefühl hast, du bist da so ausgenommen worden. Das habe ich auch gemacht. Der hat dann einen Anruf vom Anwalt gekriegt, wir können auch vor das Arbeitsgericht gehen. Dann hat er die fristlose Kündigung zurückgenommen, aber ich bin dann natürlich, wollte da natürlich dann auch noch mit zurück. Ne?
Markus, vielleicht noch mal kurz, wie geht es euch denn dann in so einer depressiven Phase mit der Arbeit? Also mit der Kreativität, ist dann überhaupt was machbar oder entstehen dann andere Sachen oder ist man zu gar nichts mehr in der Lage?
Also Kreativität geht zumindest in der depressiven Phase definitiv für die ist weg. Also zumindest bei Sonja. Und ich versuche dann so mal über Umwege, dass wir dann doch irgendwie so ein bisschen nicht die Kreativität ganz verlieren. Und ich muss allerdings sagen, dass man sich da relativ schnell auch fängt. Dass wir jetzt nicht so eine Phase hatten, wo wir sagen, wir feiern ein halbes Jahr aus oder so. Das ist so noch nicht vorgekommen. Aber ganz klar, wenn in ganz schlimmen depressiven Phasen ist an Kreativität nicht zu denken.
Ja, man lernt ja auch, ich lerne ja auch, und habe in den letzten Jahren auch dazu gelernt, natürlich, wie ich dann in diesen Phasen mit mir selber umgehe. Und ich will mich ja nicht meinem Leid ergeben, ich will ja deswegen auch Kämpferherz, ich will ja auch das Ganze angehen und mich davon nicht unterkriegen.
Toll, und es war ein toller Auftritt. Vielen Dank, dass ihr hier wieder mit dabei seid. So, jetzt darf ich auf die Bühne bitten zum Thema Herausforderungen und Behandlungsansätze bei therapieresistenter Depression. Eva Habermann, Professor Christian Lemja und Professor Jonathan Repple, bitteschön. So, ich glaube, jetzt muss man ein bisschen improvisieren. Ist das richtig? Du musst... Ja, du hast hier ein Mikro. Mensch, Platz bitte, ja.
Okay. Harald, ich habe bereits einen Plan, wie wir das machen.
Soll ja.
ich was sagen?
Du musst sagen, worum es geht.
Also, ja. Ich wollte es erstmal kurz sagen. Ich kann ja einfach ein bisschen was erzählen, weil ich muss leider schon um halb wirklich hier los, weil ich Theater spiele.
Wo?
In Braunschweig.
Ja.
Ich bin heute Morgen 5 Stunden hierher gefahren. Und ich fahre 5 Stunden zurück und Theater lässt sich leider nicht verschieben.
Und was spielst du?
Ich spiele eine französische Komödie, die da heißt 4 linke Hände. Sehr lustig, und ich spiele da eine sehr überdrehte Frau, die sehr einsam ist und die dann die Aufgabe hat, ihren Nachbarn rumzukriegen, der sehr stoisch ist.
Und ja.
Das ist sehr lustig.
Also dann machst du so, das können wir von früher verwenden, das, wo Madonna auch dann mit Jack kriegen musste.
Yeah.
Ja. Und du musst aber zum Zug, ja?
Ich muss zum Zug.
Ja.
Zur Maniküre, nicht zur Massage. Nein, ich muss zum Zug, weil ich war ja nur 5 Stunden zurück.
Gut, aber das Thema, also vielen Dank, dass du das überhaupt auf dich genommen hast. Dann, heute Morgen.
Ja.
Du
warst
ein sehr große Hilfe im Podcast.
Mhm.
Auch nochmal vielen Dank. Und ich spreche dann mit den Herrn Professoren hinterher über das, was du...
Genau, am Schluss ein bisschen drüber sprichst. Ich will nicht eigentlich mehr über meine eigene Erfahrung sprechen, weil für mich hat sich dann doch herausgestellt, dass das nicht so gut hilft oder nur sehr begrenzt.
Die Magnetstimulation.
Genau.
Ja. Was ist das?
Das kann doch besser Professor Hegel erklären.
Gut,
ich wollte erstmal so ein bisschen von mir erzählen. Ja?
Erzähl von dir und sag uns, wer heute Abend die Champions League gewinnt.
Achso, ja. Also, mein Freund hat das bestimmt. Also. Ich habe schon sehr lange Depressionen, schon bestimmt seitdem ich, also die erste richtige Depression hatte ich, als ich 21 war. Und das war sehr schlimm, weil beim ersten Mal weiß man so gar nicht, wie man damit umgehen kann. Und es ist leider tatsächlich so, dass ich 9 Monate im Jahr überdurchschnittlich gut drauf bin und dann 3 Monate unterdurchschnittlich gut drauf bin. Und das ist wirklich bei mir sehr schlimm ausgeprägt. Ich kann dann gar nichts mehr, also wie auch meine Vorgänger gesagt haben, ich bin nicht mehr kreativ, ich kann auch nicht mal mehr denken, ich habe eine komische Demenz auf einmal, ich fühle mich nichts wert und das ist wirklich so fast wie so ein fixer Gedanke, wenn ich dann irgendwo einen Balkon sehe, überlege ich dann immer, bin ich dann tot, wenn ich da runterspringe oder bin ich nur verletzt, das wäre unpraktisch. Es ist wirklich so wie so ein fixer Gedanke, also wirklich, das geht dann wirklich nicht mehr weg und es ist so schlimm, dass ich es wirklich also kaum aushalte. Das Einzige, was mich dann ermutigt, ist, Eva, es hat bisher immer wieder aufgehört und ich sehe mittlerweile die Depression so wie eine sehr schlechte, toxische Freundin, die mich gaslightet, sprich, die mir alles das einflüstert. Das ist nämlich wie eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, du kannst nichts, du bist nichts, dich wird dich niemand vermissen, wenn du nicht mehr da bist. Du hast bisher alles nur erlogen und erschummelt, weil du kannst es ja gar nicht hinkriegen. Also ich kann gar nichts mehr. Ich schlafe dann teilweise bis zu 18 Stunden am Tag. Ich habe keine Struktur mehr. Das Einzige, was mir wirklich gut geholfen hat, über Magnettherapie spreche ich gleich noch, war ein in eine Tagesklinik zu gehen, weil da hat die Struktur oder auch überhaupt in eine Klinik, weil ich brauche dann wirklich die ganzen Angebote, ich brauche Gesprächstherapie und am meisten, also wirklich 60% hilft mir, andere Menschen zu erleben, die das auch haben. Ich habe auch wirklich festgestellt, die Menschen, die in so eine Klinik gehen, sind Menschen, die an und für sich erfolgreich sind, die sehr viel tun, die eigentlich einen Beruf auch geliebt haben, aber einfach nicht mehr können. Depressive sind in meiner Meinung nach. Depressive sind meiner Meinung nach besonders empathische Menschen. Menschen, die immer auch wollen, dass es ihrer Umwelt besser geht. Die denken eher an andere als an sich selber. Und ich habe große Schwierigkeiten, wie die anderen auch dort, also in dieser Gruppe, wo ich da war, in der Tagesklinik, Grenzen zu setzen. Also wenn jemand andere anguckt, kannst du das auch noch machen. Oh Gott, das wird von mir erwartet, ich erfülle das. Weil man irgendwie so erzogen wurde oder weil man einfach den Drang hat, andere Menschen glücklich zu machen. Und das ist das Fatale daran, weil man muss bei einer Depression immer schon vorbauen. Ich habe das jetzt auch bei meinem letzten Klinikaufenthalt gelernt, der war jetzt von November bis Februar, dass ich wirklich mein Verhalten, also wir haben ganz viel mit Verhaltenstherapie gearbeitet, dass ich mein Verhalten unbedingt ändern muss, gerade auch in den Phasen, so bipolar 2 nennt sich das, wenn es mir so gut geht, dass ich da nicht bis an meine Grenzen gehe, sondern dass ich wirklich immer gucke, so wie als, dass ich mich einfach schone, dass ich sage, ich muss jetzt nicht zu 3 Veranstaltungen in der Woche, ich muss nicht 2 Jobs parallel machen, auch wenn es mir Spaß macht, auch wenn ich das liebe, don't do it. Und wirklich auch einfach, weil alles, was Stress ist, auch positiver Stress, ist belastend. Also ich kenne das von früher, ich rede jetzt sehr viel.
Nein, bitte, aber vergiss den Zug nicht.
Nein, ich vergesse nicht. Ich kann noch 8 Minuten reden, ich kann sie besser. Und ich war... Vielen Dank. Nein, also auf jeden Fall ist es so, dass ich aber auch in der Klinik festgestellt habe, was ich tun kann, während ich depressiv bin, um mich zumindest abzulenken. Was mir hilft, also Sport hilft mir nicht richtig, das hilft mir vielleicht für 2 Sekunden, wenn ich gerade durch bin mit dem Gerät, aber dann hilft es mir nicht, auf lange Bank hilft es mir dann schon. Was ich sehr gerne mache, ist spielen, sei es PS5 oder sei es also halt so Brettspiele, weil ich spiele generell gerne und das lenkt mich ab, weil während der Depression kann ich mich eigentlich nur ablenken immer. Und ich bin aber, wenn ich depressiv bin, durchgehend depressiv. Also es ist 3 Monate lang, jeden Tag geht für mich die Sonne nicht auf. Es ist furchtbar, ich kann auch nicht weinen, ich bin dann einfach nur ein lebendiges oder nicht mehr lebendiges Zombie. Ich kann manchmal, also ich finde, Depressionen sieht man auch sehr stark an den Augen. Die Augen sind auf einmal ganz trübe und ich kann nicht mehr in die Welt ausschauen. Es ist fast so, wenn ich Augenkontakt habe, dass ich gleich das Gefühl habe, mir wird schwindelig, weil ich will nicht mehr, dass ich Leuten begegne. Ich will gar nichts mehr. Ah, jetzt noch eine gute Nachricht, was ich auch gelernt habe in der Klinik ist, weil wenn du so reduziert bist auf alles, wenn also wirklich du nicht mehr deine Fähigkeiten hast, gar nichts mehr, habe ich gemerkt, zum Beispiel, was mir sehr gut tut, ist, mich fantastisch vorzubereiten. Weil dies, was ich immer noch kann, interessanterweise, ist auswendig lernen. Ich stehe jetzt hier in Braunschweig, eben noch bis Sonntag auf der Bühne, also nur noch bis morgen, und ich musste 70 Seiten Text auswendig lernen. Und habe ich mir Zeit genommen, 3 Monate. Ich war noch in der Klinik und ich habe dann immer jeden Tag so 3 Seiten gelernt. Und das hat mir geholfen. Das war auch so ein kleines Erfolgserlebnis, dass ich das einfach gemacht habe und ich fühlte mich natürlich auch sicher bei dem, was ich getan habe. Und, das kann ich jetzt gerade nicht, seitdem, weil das mache ich auch in der Depression, dass ich langsam rede, dass ich Leute ausdenken lasse und dass ich einfach wirklich, ich bin tatsächlich empathischer, wenn ich depressiv bin, als wenn ich nicht depressiv bin, weil ich dann in meiner Bubble unterwegs bin und sage, hey, juhu, ich mache alle Leute froh, aber das wollen wir nicht.
Eva, jetzt will ich mal die Gelegenheit nutzen, dass du rückkommst. Und ich habe die Frage heute, das ist zum einen Professor Christian Plädenjahr, Leiter des Zentrums für Hirnstimulation an der Uniklinik in Tübingen. und Herr Professor Jonathan Repple von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik hier in Frankfurt. Herr Professor Plenja, was ist Magnetstimulation?
Christian, sag du doch kurz was dazu. Ich bin für die Magnetstimulation sozusagen zuständig.
Ja.
Also was kann ja eine Magnetstimulation? Das ist eine Möglichkeit, die Hirnareale zu aktivieren, die bei der Depression zu wenig aktiv sind.
Ja.
Die für die Kontrolle von Gefühl und Gedanken zuständig sind. Die Kontrolle von Gefühl und Gedanken vermitteln. Und Patienten mit Depressionen fühlen sich ja beschwemmt von negativen Gefühlen und Gedanken. Es fällt ihnen schwer, die zu kontrollieren. Und dabei helfen wir durch die Magnetstimulation, dass wir die Hirnareale stärken, die das vermitteln. Das bedeutet nicht, dass Psychotherapie, dass die anderen Therapieverfahren nicht wichtig sind. Es schafft die Voraussetzung dafür, dass die Patienten auch wieder die Dinge tun können, die sie gerne tun, weil sie sich wieder auf Dinge konzentrieren können, für die sie sich interessieren. Und das ist auch das, was die Patienten nach einigen Wochen bei einer erfolgreichen Behandlung berichten, dass sie wieder ein bisschen klarer denken können, dass wieder die Hinwendung zu positiven Aspekten des Lebens leichter möglich ist. Diese Hinwendung, diese Beschäftigung mit den positiven Aspekten des Lebens, die ist jedem Patienten natürlich wieder selbst überlassen, beziehungsweise an der Stelle hilft Psychotherapie. Und deswegen ist Integration der verschiedenen Verfahren, Medikation, Psychotherapie, Stimulation so wichtig.
Herr Professor Repple, Sie waschen.
Ich wollte das Wort nur erstmal an Christian übergeben, zur Magnetstimulation.
Ja.
Also ich könnte noch ein bisschen dazu erzählen, bei anderen Therapieversuchen, die man noch einsetzen kann, bei der schweren Depression gibt es gerade in vielen Kliniken auch noch das Angebot der Elektrokonvulsionstherapie oder Elektrokrampftherapie. Das klingt erstmal nach einem ziemlich gruseligen Verfahren. Der Name ist schon nicht gut und das Verfahren ist für psychiatrische Verhältnisse auch ziemlich invasiv. Nämlich was passiert ist, dass Patienten über mehrere Wochen, dreimal pro Woche ungefähr, durch einen Anästhesisten, also einen Schlafmediziner, in eine Kurznarkose gelegt werden. Und wir dann mit ein bisschen Strom einen epileptischen Anfall im Gehirn auslösen. Und von dem wissen wir aber schon seit über 90 Jahren, ist das Verfahren bekannt, dass es enorm gut gegen schwere, hartnäckige Depressionen hilft. Wir haben eben gerade schon von den schweren, wahnhaften Depressionen zum Beispiel gehört. Da ist das eigentlich das Verfahren der Wahl. Bis zu 80% aller Patienten sprechen sehr gut auf dieses Verfahren an, was oft für viele Patienten eine enorme Genugtuung ist, nach vielen gescheiterten Therapieversuchen endlich ein Verfahren zu bekommen, bei dem sie persönlich merken, es tut sich was bei mir. Ich kann wieder mehr Dinge fühlen, ich habe wieder mehr Energie, ich kann besser schlafen. Und deswegen ist das nach wie vor noch so wichtig als Verfahren. Das klingt gruselig, ist aber nicht nur in Deutschland, in vielen Unikliniken nach wie vor ein ganz etabliertes Verfahren, sondern weltweit empfehlen eigentlich alle Fachorganisationen, dieses Verfahren einzusetzen. Das ist wissenschaftlich absolut fundiert und etabliert.
Wie lange dauert das?
Ich muss leider jetzt gehen.
Du musst gehen?
Ich muss jetzt gehen. Ich sag noch eine Sache dazu.
Ja.
Und zwar, also diese Magnetstimulation hat mir schon geholfen, aber ich müsste so ein Gerät zu Hause haben und das jeden Tag machen, weil ich bin dann regelmäßig wohnen um die Ecke von der Charité, war dann dreimal die Woche da, habe dadurch wirklich eine Besserung gespürt, absolut. Aber ich müsste das, sobald ich damit aufhöre, kommt es wieder. Ich müsste es jeden Tag morgens machen, ey. Aber das wäre ein bisschen teuer und man darf das
ja.
Ja. Okay, also es war wunderschön bei euch zu sein. Haltet durch, es wird wieder gut. Also ich denke auch immer, die Welt geht unter, aber es hört, egal wie lange es dauert, es hört wieder auf und ihr werdet wieder ihr selbst.
Aber das war ja eine Performance oder ein Auftritt, die das ja auch alles sehr plastisch umfasst hat, ja? Was einem da passieren kann. Was mich jetzt irritiert hat, wenn Eva Herbermann sagt, sie hat das Gerät zu Hause, sie sagt, das ist ein Anästhesist. Wie lange dauert so ein Eingriff? Ja, also habe ich aber missverstanden oder bekannt, die Drähte. Oder nur einmal.
Ich glaube, jetzt müssen wir ein paar Dinge nochmal.
Jetzt wäre der hilfreich, ja.
Also ich spreche von der Elektrokonvulsionstherapie.
Ja.
Das ist etwas, was es wirklich nur im Rahmen einer klinischen Behandlung über mehrere Wochen gibt, wo man in der Regel auch vollstationär...
Wie lange dauert ein so ein Eingriff?
Der Eingriff selber geht total schnell. Man liegt 5 Minuten in einer Kurznarkose und die Behandlung an sich dauert 30 Sekunden.
Das ist Propofol?
Genau, zum Beispiel. Und dann gibt es ein bisschen Stroh.
Sehr gut.
Und das zieht sich aber in der Regel über 4 bis 6 Wochen,
ja. Ja,
wo man dann auch beurteilt, ob dieses Verfahren...
In eine Klinik unter fachlicher Anleitung.
Genau, ja. Das ist die Elektrokonvulsionstherapie.
Ja.
Davon abzugrenzen ist die transkranielle Magnetstimulation.
Also das hat der Frau Haromann.
Genau.
Ja.
Transkranielle Magnetstimulation taucht immer wieder in der Nähe der EKT auf, weil es eben auch ein Hirnstimulationsverfahren ist, aber es ist ein fokales Verfahren, also gezielte Stimulation ganz bestimmter Hirnregionen, die entsprechend auch verträglich ist. Also
ja.
Ja, es wird tatsächlich noch ein bestimmtes Hirnareal bzw. ein Hirnnetzwerk stimuliert, was die Grundlage der depressiven Erkrankung darstellt. Eine Grundlage der depressiven Erkrankung.
Oh.
Und die wird auch über mehrere Wochen
durchgeführt.
Und was Frau Habermann jetzt ja auch ganz plastisch gezeigt hat, wir wissen, dass die RTMS hilft. Es ist ein nachgewiesenermaßen hilfreiches Verfahren. Aber es gibt so viele unterschiedliche Parameter, so viele Möglichkeiten, die anzuwenden, dass da noch ein bisschen Durcheinander herrscht. Aber es gibt klare Richtlinien jetzt, es gibt klare Evidenz für die Wirksamkeit. Da ist es zum Beispiel durchaus so, dass wir 5-mal die Woche stimulieren, behandeln, nicht wie Frau Habermann jetzt gesagt hat, 3-mal die Woche. Es geht meistens über 6 Wochen hinweg. Und wir haben auch ganz interessante erhaltungstherapeutische Ansätze, dass man sagen kann, bei Patienten, die gut auf diese Behandlung respondiert haben, die respondieren auch sehr schnell bei einem Wiederauftreten einer Depression.
Ja.
Das heißt, eine ganze Reihe von Patienten, die immer wieder zu uns kommen, auch bevor sie depressiv werden und somit sich sozusagen die depressiven Episoden sparen.
Ja, aber wenn Frau Habermann sagt, sie hat das Gerät zu Hause, wie sieht das aus? Man wird die
nicht
auf, oder?
Nein, nein, sie hat das Gerät nicht zu Hause.
Sie hat gesagt, sie hat das Gerät
zu Hause. Nein!
Das hat sie nicht gesagt. Also,
dann wird jetzt zu Hause. Es gibt eine andere Form der Stimulation, die transkranielle Gleichstromstimulation,
ja.
Die kann man sich heutzutage im Internet kaufen. Die hat auch ein gewisses Potenzial, aber da muss man klar noch sagen, das ist nicht so weit, dass man das tatsächlich in der Routine anwenden kann und sollte. Sondern das, was wir haben, wir wissen, dass es hilft, ist die transkranielle Magnetstimulation. Und da muss man natürlich sagen, dass vorhin auch von den verschiedenen Säulen der Behandlung die Rede war, die Evidenz für die Wirksamkeit, die Verträglichkeit und die Akzeptanz bei den Patienten ist so gut, dass wir eigentlich jetzt sehen müssten, dass es sich zu einer dritten Säule der Behandlung auch entwickelt. Und da, finde ich, sind die Studien so gut, dass eigentlich der nächste Schritt vor allem die Implementierung in die Praxis ist. Und das ist sozusagen mein großes Anliegen im Moment, tatsächlich dafür zu werben, dass einerseits die Kostenträger tatsächlich jetzt auch in die Finanzierung dieser Verfahren, die Verfahren einsteigen, dass die Kliniken auch sich diese Verfahren aneignen,
ja.
Was auch nicht ganz einfach ist, weil es ist nicht wie einfach wie ein Medikament verschreiben, es braucht ganz neue Strukturen. Und dass die Patienten auch darüber informiert werden, dass es diese Behandlung gibt und
ja.
Auch damit einfach mehr Wahlmöglichkeiten für ihre Therapie haben. Und das ist ja das, was hier im Grunde ansteht, dass die Patienten einbezogen werden in die Behandlung. Auswahl zwischen dem einen oder anderen antidepressiven Medikament, zwischen Escitalopram oder Citalopram haben. Und das sollte nicht alles sein, sondern es gibt mehr Möglichkeiten der Behandlung. Um dann wieder zu dem Thema Therapieresistenz zu kommen, eben deshalb ist das ein problematischer Begriff. Wir haben ganz viele, ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung. Da gehört eben die Elektrokonvulsionstherapie auch dazu.
Also ein sehr leidenschaftliches Plädoyer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin weit schon über dem Limit meines technischen Verständnisses. Ja. Bei mir ist beim Thermomix Schluss und deswegen ist bei mir dann auch so eine Verwechslung, dass ich jetzt dachte, Eva, aber sie hat ja in diesem leidenschaftlichen Vortrag, das hat mich so weggerissen, dass ich da im Detail jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben bin. Aber Sie haben es sehr präzise geschildert. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen, dass Sie Erfolg damit haben, dass das für eine möglichst große Anzahl von Patientinnen und Patienten, die das nötig haben, eine größere Selbstverständlichkeit ist, als es jetzt zu sein scheint. Ja? Vielen Dank, Professor Leppitz. große Thema Klinikaufenthalt. Die beste Entscheidung bei schwerer Depression? Fragezeichen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu jetzt gehören Professor Zwanziger, Katharina Lachwitt und Frau Christine Reuter. Bitte schön. Und wir hören erst den Herrn Professor mit einem Impulsvortrag.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrte Damen und Herren, Patientinnen und Patienten, Angehörige, Professionelle. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute eingeladen bin und ein bisschen was zum Setting sagen darf, im Rahmen dessen die Behandlung stattfindet. Und es soll ja ein Impuls werden und ein Impuls ist kurz, ich hoffe, ich kriege das hin, dass wir auch noch Zeit haben zu diskutieren. Es ist ja ganz viel schon angesprochen worden. Wir haben das ganze therapeutische Spektrum an Möglichkeiten schon gehört und die große Frage ist jetzt, welcher Patient soll dieses Behandlungsspektrum, diese einzelnen Behandlungsstrategien wo erhalten? Soll das zu Hause gemacht werden? Soll das in der Praxis, in der Klinik, soll das vollstationär, teilstationär verabreicht werden, diese Therapie? Und da bin ich mit dem Titel so ein bisschen unglücklich, weil da heißt es schwere depressive Episode, beste Möglichkeit stationär, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich denke, die Frage, wie man einen Patienten behandelt, auch was das Setting betrifft, ist eine ausgesprochen individuelle Entscheidung, die natürlich bestimmten Kriterien folgen muss, aber da ist eben die Frage des Schwierigkeits nur ein Kriterium. Und wenn wir uns ansehen, herumfragen, was die Leute so meinen, welche Kriterien denn angelegt werden sollten, dann sind manche auf den ersten Blick ganz schnell mit Antworten wie einer schweren depressiven Episode, da ist der Patient in der Klinik sicherer untergebracht, da ist er vielleicht mehr geschützt durch Personal, mehr Möglichkeiten, den Patienten im Blick zu haben, gerade vielleicht bei Suizidalität. Dann könnte man natürlich auch anführen, dass in der Klinik das volle Spektrum an Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten da ist, dass es Strategien gibt, die ambulant nicht vorgehalten werden können. Aber wir haben auch vorher schon gehört, dass sich da ja vieles verändert hat und dass mit tagesklinischen Strukturen oder auch mit Home-Treatment, Stationsäquivalenten mittlerweile Möglichkeiten bestehen, in denen den Patienten viel mehr gegeben werden kann, als das vorher möglich war, in der Praxis möglich war. Auf den zweiten Blick kommen aber noch andere Faktoren zum Tragen. Und wenn Sie sehen, diese ersten Argumente, das sind auch häufig Argumente der Behandler, die sich dann eben auch besser fühlen, wenn der Patient geschützter ist. Aber es gibt auch Aspekte, die aus Sicht des Patienten oder der Patientin für einen stationären Aufenthalt sprechen. Und da gibt es zum Beispiel Patienten, für die es vielleicht besser ist, wenn sie aus ihrem gewohnten Umfeld, das möglicherweise dazu beigetragen hat, dass die Krankheit entstanden ist, herausgenommen werden und sozusagen auf neutralem Terrain sich behandeln lassen können. Und da sind der volle Schreibtisch oder der Brief vom Arbeitgeber vielleicht nur ganz simple Beispiele. Auch die Alltagsbelastungen sind natürlich in einer Klinik geringer, ich muss mich nicht um meine Wäsche kümmern, ich muss mich nicht ums Essen kümmern. All das kann für den Patienten auch eine große Belastung sein und es kann auch eine Belastung sein, für einen schwer depressiven Patienten jeden Tag hin und her zu fahren, von der Tagesklinik nach Hause und wieder zurück. Es gibt aber auch meines Erachtens eine ganze Reihe an Argumenten, die auch aus Sicht des Patienten tatsächlich gegen eine stationäre Behandlung sprechen. Auch das ist vorher angesprochen worden. Es sind zum Beispiel Eltern mit Kindern, die vielleicht besser zu Hause behandelt werden, Alleinerziehende oder andere Situationen, die es den Patienten psychologisch unmöglich machen,
das Haus oder das Heim zu verlassen und die möglicherweise noch viel mehr destabilisiert würden, wenn man sie damit gegen ihren Willen in die Klinik zerrt. Eines der wichtigsten Kriterien ist aber, und ich glaube, da müssen wir alle noch dran arbeiten, dass es ganz häufig so ist, dass Patienten sich gegen eine stationäre Behandlung entscheiden, weil sie ganz einfach Angst haben vor dem Krankenhaus, Angst vor dem Setting, Angst, dass irgendetwas passiert mit ihnen, was sie nicht möchten, Angst, dass sie Medikamente nehmen müssen, die sie nicht möchten, Angst, dass sie eingesperrt werden. Und es ist vorher zu Recht gesagt worden, es gibt Patienten, die auch schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht haben. Ich denke aber nicht, dass das dann ein Grund sein soll, den Patienten nicht stationär zu behandeln, sondern ich glaube, es muss unser aller Ziel sein, die stationäre Behandlung so zu gestalten, dass keiner davor Angst haben muss. Ich danke Ihnen.
Professor Peter Zwanziger ist ärztlicher Direktor und Chefarzt im Klinikum Wasserburg am Inn und Mitglied des Beirats im Beirat der Depressionsliga. Katharina Lachnit, Sie sind Mitglied des Jugendbeirats der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, waren 2016 ebenfalls mehrfach in stationärer Behandlung und Frau Christine Reuter war schon 7-mal in stationäre Behandlung. Sie beide haben ganz intensiv genickt, als Professor Zwanziger sagte, viele haben einfach schlicht und einfach Angst vor der Klinik. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie das bei Ihnen war. Haben Sie auch Angst?
Also erstmal, ich war seit 2016 mehrfach in der Klinik und ja, ich hatte Angst davor. Ich habe mir das ziemlich traurig vorgestellt. Ich dachte, es würde viel schneller gehen. Ich habe gedacht, gerade in der geschützten Station ist es so, dass man vielleicht eher fixiert wird, dass die Leute ausbrechen wollen, aber das war ganz anders. Man hat sogar da auch gelacht, man war beisammen, man hatte Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und ich würde mich kurz halten, die Christine, mit der habe ich gestern gesprochen und die hat mir erzählt, mir ist die Frage so wichtig. Und deswegen würde ich an dich übergeben.
Ich danke dir. Ich arbeite inzwischen als Genesungsbegleiterin seit 5 Jahren und erlebe dieselben Ängste, die ich durchgemacht habe, auch immer wieder und bin froh, dass ich an der Stelle schon einsetzen kann, diese Ängste zu nehmen und sich tatsächlich in stationäre Behandlung zu begeben. Ich war zum ersten Mal in der Klinik 1999, das war also im letzten Jahrtausend, muss man so sagen, und genauso antiquiert und für mich heute eigentlich manchmal nachvollziehbar, war meine Vorstellung davon, wie es ist, in die Psychiatrie zu gehen. Zunächst erstmal von außen, wenn das jemand erfährt, dass mein Leben zu Ende, da kann überhaupt nicht mal irgendwo auftauchen, die nehme ich doch nicht mehr für voll. Ansonsten hatte ich überhaupt keine Kenntnis davon, was Psychiatrie macht, wer da welche Aufgaben übernimmt. Das, was ich mir vorgestellt habe, speiste sich im Prinzip aus diversen Filmen, die man vielleicht zum Thema mal im Fernsehen oder im Kino gesehen hat. Und eine dieser stereotypen Bilder, die in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber doch oft bedient werden, waren diese Menschen, die so stoisch am Tisch sitzen und vor- und zurückblicken. Das war so eine Vorstellung von mir. Oder dass langhaarige Frauen selbst vergessen durch den Flur tanzen, weil sie irgendwelche Medikamente bekommen haben, die ihnen nicht gut getan haben. Und ich sah mich irgendwie in dieser Umgebung überhaupt nicht, wieder, wenn du da reingehst, kommst du ja noch viel kränker raus, als du reingekommen bist. Und es war tatsächlich so, in der Klinik war noch eine Tür, bevor die Aufnahme stattgefunden hat, da stand Psychiatriestation 2 und ich saß davor und habe, glaube ich, von Stund an 24 Stunden durchgeweint, weil ich gedacht habe, jetzt ist das Leben tatsächlich vorbei. Das vielleicht erstmal zu den Vorurteilen, zu der Vorstellung, die ich damals hatte, die sich zum Glück, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, absolut ins Gegenteil verkehren ließen.
Herr Professor, jetzt haben Sie ganz intensiv genickt. Ja, das kennen Sie alles.
Ja, furchtbar ist das, furchtbar. Und die Patienten, die kommen in die Klinik, die dann solche Angst haben, da sind wir erstmal, ich möchte fast sagen, manchmal stundenlang beschäftigt, denen klarzumachen, dass das alles nicht so ist. Und wenn man sich überlegt, wie kann es sein, dass wir alle diese Bilder im Kopf haben. Sie haben es hervorragend beschrieben, mit der Frau, die da sozusagen vor sich hinwippt und dann möglichst noch 5
kräftigen Pflegern, die sagen, das ist in Ordnung.
Die habe ich vergessen.
Und woher? Das haben wir doch nirgends gesehen.
Doch, doch. Einer flog über das Kuckuckstück.
Ja. Ja, gut. Ja. Der Film. Der Film ist uralt.
Ja, natürlich.
Und den hat nicht jeder gesehen. Aber ja. wir hatten neulich mal darüber gesprochen, wenn Sie sozusagen alle Tatorte der letzten 20 Jahre analysieren, dann ist Psychiatrie ein ganz beliebtes Thema. Und wirklich in fast allen Tatorten wird die Psychiatrie in die Richtung dargestellt, wie Sie es geschrieben haben.
Ja.
Und das,
das ist ganz wichtiger Punkt,
extrem wichtiger Punkt. Ja. Da wird sozusagen sukzessive, kontinuierlich medial diese Vorstellung gespeist. Ja. Und wir haben mehrfach schon Intendanten angeschrieben und da kriegen Sie dann sozusagen einen rotzigen Brief zurück.
Ja.
Und das war's.
Künstlerische Freiheit. Aber das ist genau das Klischee am Theater. Lange Zeit, bis die Kritiker haben geschrieben haben, wollten wir nicht mehr sehen, wenn eine Schauspielerin Wahnsinn zu spielen hatte. Ophelia im Hamlet, hat sie sich mit Lippenstift um den Mund rum so das Gesicht vollgemalt und dann war also genau das, was Sie geschrieben haben. Aber ich finde das, ich meine, es klappt ja auch in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn oder mit der Boulevardpresse, dass nicht über Suizide hinterher berichtet wird. Also ich meine, muss ja der Kommissar noch eine Tochter zusätzlich durchfinanzieren. Dann, aber dann kann man die Psychiatrie oder die Klinik mal so darstellen, wie es nach der Beratung von Fachleuten aussieht. Denn wenn Sie sagen, heute hat sich das verändert, das ist das genaue Gegenteil. Wie ist es denn heute?
Das hat sich nicht erst heute geändert. Das hat sich im Prinzip schon 24 Stunden nach meiner Aufnahme auf die Station geändert. Die Räume waren hell, da waren keine Gitter vor den Fenstern. Da waren Menschen, die genauso normal, zwar krank, aber genauso normal waren wie ich. Und man hat in so kurzer Zeit eine solidarische Verbindung mit den anderen Mitpatienten aufgebaut und ist von Fachpersonal absolut professionell und souverän und zugewandt behandelt worden, sodass ich auch erstmal damit zu tun hatte, diese Irritation zu verarbeiten. Und ich dachte, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, eigentlich ist es sogar gut. Und was ja immer wieder ein Thema ist, ist dieser soziale Rückzug bei der erkrankten Depression, genau diese Barriere zur Genesung wird auf so wohltuende Art durchbrochen, weil die Solidargemeinschaft mit den anderen Patienten ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Das muss ich.
Ja.
Ich war vor ungefähr einem Jahr in Leipzig in der Klinik und die Person, die mit mir in einem Zimmer war, sitzt heute hier und unterstützt mich einfach mental. Das ist mein Glück und danke dir.
Vielleicht nochmal ein Punkt. Da zeichnet sich ja ab, dass es sozusagen viele Aspekte gibt, die auch wirklich für die stationäre Behandlung sprechen. Und gleichzeitig haben wir aber vorher gehört, dass es viele Aspekte gibt, die eben dafür sprechen, dass man den Patienten eben zu Hause lässt oder nachts wenigstens zu Hause schlafen lässt. Und ich denke, was wir noch gar nicht diskutiert haben, dass es ja ganz oft üblich ist, dass man im Laufe eines Behandlungsstrangs die Patienten zunächst stationär behandelt und dann tagesklinisch und dann ambulant. Dass es also hier sozusagen im Sinne eines degressiven Modells durchaus Möglichkeiten gibt, dass eins ineinander übergeht.
Also das heißt, der Einstieg erstmal doch für einen längeren Zeitraum unter 24 Stunden Kontrolle und dann kann man vielleicht sagen, es lässt sich abbauen bis hin zur Behandlung zu Hause. Ja?
Ganz genau.
Ja. Und ist es auch wieder eine Frage, ich meine, wie weit ist es denn in der Politik angekommen, dass da ja doch auch die Möglichkeit geschaffen werden muss, dass es unabhängig davon ist, wo ich wohne. Ich denke mir, auch da ist ja wieder die Frage, habe ich überhaupt den Zugang zu so einer Klinik?
Also,
oder eine Tageslinie zum Beispiel.
Zunächst mal ist es so, dass die Psychiatrie da mittlerweile bundesweit viel weiter ist als die ganze somatische Medizin mit der Ambulantisierung. Das ist ja schon lange Thema bei uns. Nur ganz kurz, Stichwort die Tageslinie, die psychiatrische Institutsambulanzen und Stationsäquivalente an. Da wird also ganz viel gemacht. Im Gegenteil ist es sogar so, dass die Krankenhausreform von Lauterbach gerade auf die somatische Medizin abzielt und sagt, ihr müsst es genauso machen wie die Psychiatrie. Aber Sie haben natürlich recht.
Es ist natürlich weit noch nicht überall flächendeckend vorhanden, aber da wird schon dran gearbeitet. Mein Eindruck ist in dem Fall schon, dass die Politik da auch in diese Richtung geht.
Ja, ihr Lieben, damit ist auch schon die zweite Stunde vorbei. Wie gesagt, der Kongress ging von 10 bis 18 Uhr. Das kriegt man hier alles gar nicht rein. Und es sollte für euch ein Anstoß sein, vielleicht auch mal auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe oder der Deutschen Depressionsliga zu schauen. Und ja, einfach wie gesagt, als Anstoß waren wir für euch unterwegs. Ich danke nochmal Jan-Peter und bis zum nächsten Mal, euer Thomas Rettig, euch eine gute Zeit.